treffen, aber wenn wir die heute treffen und dann die ist 80% der Bevölkerung dagegen, dann ja, was passiert dann? Das ist wirklich ein großes Problem.
Ja, ich kann da vielleicht gleich anknüpfen.
Wir müssen uns natürlich bewusst sein, dass wir eine verschwindende Minderheit sind. Nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Ja? Und ich fasse uns jetzt mal alles so zusammen. Ihr habt den Weg hierher gefunden. Und was kann so eine verschwindende Minderheit anrichten oder ausrichten? Ja, Bewusstsein schärfen. Ja? In Zeiten, wo wir als Linke oder als Radikale keine Mehrheit haben, wo die etablierte Linke staatstragend ist, da kann man einfach nur den klaren Gedanken am Leben halten und hoffen, dass irgendeine Situation eintritt, wo das dann Wirkung entfalten kann. Also gesellschaftliche Umbrüche sind immer in krisenhaften Situationen entstanden und die nächste krisenhafte Situation, die wird kommen. Ich weiß nicht, ob noch zu meinen Lebzeiten, aber ich will das gar nicht ausschließen. Das spitzt sich ja zu. Und in solchen krisenhaften Zeiten, da ist vieles möglich. Also Corona hat uns gezeigt, was möglich ist, ja. Also was vorher völlig unvorstellbar war, dass man viele Wirtschaftszweige über Nacht stilllegt, dass der Staat einspringt mit großzügigen, für die Schweiz wirklich großzügigen Kompensationen, um da die Not zu lindern von den Leuten, die sonst keine Existenz sich mehr sichern können. Also es ist möglich, diese Umbauten zu machen und ja, das Bewusstsein für die Krise zu schärfen. Ich denke, viele Leute haben es schon verstanden, auch die nicht hierher kommen. Die wissen, dass wir gerade den Planeten an die Wand fahren, aber sie sehen keine Lösung und sie sehen keine Lösung, die für sie ein besseres Leben verspricht, sondern die Idee ist, da kommen irgendwelche Gutmenschen aus den Städten und wollen uns das Auto wegnehmen und wollen uns die Urlaubsreise nach Mallorca vermiesen und dann machen sie doch einen Genderstern. Ja? Also dieser Kulturkampf, den müssen wir uns stellen, denke ich. Und wir müssen die Leute da mitnehmen. Die sind ja auch in dem Hamsterrad, ja. Und wir müssen halt als diese marginale Gruppe, die wir sind, sagen, das ist für die 99%, um jetzt mal so ein Schlagwort zu gebrauchen, eigentlich kein Verlust sein wird, wenn man die Gesellschaft umbaut, sondern es wird ein schöneres Leben. Das wird ein Leben mit kürzeren Arbeitszeiten, mit mehr Gemeinschaftsflächen, mit grüneren Städten, mit weniger Verkehrslärm. Und wenn man unbedingt dann mal nach Australien reisen will, dann hat man so viel Urlaub, dass man das mit dem Schiff machen kann. Ja, also man muss dann nicht mehr fliegen. Ich weiß nicht, was der technische Fortschritt bringt. Die Entkopplung, die hat er bis jetzt nicht gebracht. Ob das irgendwann möglich sein wird, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob diese ganzen Geoengineering-Sachen, die jetzt stark verbreitet werden, ob die eine Zukunft haben. Aber solange das nicht klar ist, müssen wir die Wirtschaft in den Bereichen, wo sie schädlich sind, runterfahren. Ansonsten steuern wir auf 4, 5, 6 Grad zu, und das wird dann ungemütlich werden für viele.
Diese Perspektive ist ja eigentlich in Fachkreisen unbestritten. Trotzdem geht es nach wie vor munter in die andere Richtung. Also ich möchte da das Stichwort Corona noch einmal gerne aufnehmen. Also ich erinnere mich an die Corona-Zeit, wo ganz viele Leute gesagt haben, ja, das ist so toll, runterfahren, kein Stress mehr, die nahe Umgebung entdecken. Und ja, da wähnte man sich zum Teil schon fast ein wenig auf dem Weg zu Degrowth. Also ich erinnere mich, ich habe damals auch Tim Jackson gelesen, zur Postwachstumsgesellschaft, dass man sich da wirklich reindenken konnte, wie es schön und stressfrei und so weiter sein könnte in dieser Corona, nach dieser Wachstumsgesellschaft, wie man durch Corona auf den Geschmack gekommen ist, auf Wachstum zu verzichten. Heute haben wir eine gegenteilige Entwicklung. Alle sind wieder für alle. Oder Mehrheiten fliegen wieder in die Ferien, möglichst zweimal das Jahr mit dem Flieger. Postwachstum ist in der Mehrheit, wie du das erwähnt hast, kein Thema mehr. Gleichzeitig ist eben auch der Erhalt unseres Wohlstands, sagt man, an Wachstum geknüpft. Also diese Verschränkung von Kapitalismus und Wachstum. Deshalb braucht es dringend einen Systemwechsel. Dies ist der Tenor dieses Hefts. Wie steht ihr zu dieser Aussage? Du hast es schon kurz erwähnt, dass du gesagt hast, eigentlich hätten wir all die Instrumente zum Bremsen, aber sie werden nicht genutzt, weil sie eben jenen, die an der Macht sind, die das Sagen haben, zuwiderlaufen. Also braucht es wirklich einen Systemwechsel, um das Wachstum zu bremsen, um die Growth einzuleiten?
Ich kann ja vielleicht noch mal kurz auf das Letzte eingehen. Also diese Instrumente, Umweltsteuern, die Externalitäten einpreisen, das ist in den Wirtschaftswissenschaften seit 20 oder 30 Jahren bekannt. Was mir mittlerweile klar geworden ist, weshalb es nicht funktionieren kann, man müsste diese Umweltsteuern so hoch ansetzen, dass sie praktisch prohibitiv werden und praktisch einer Enteignung gleichkämen. Ja? Also letztlich muss ja das Öl in der Erde bleiben und letztlich dürfen keine Autos mehr vom Fließband rollen. Die Besitzenden, das kommt ja nicht vom Himmel, sondern das sind Investitionen aus Akkumulation von Jahrhunderten und Jahrzehnten. Und diese Investitionen sind da und es wird heute noch wie verrückt investiert. Jetzt gerade wegen der geopolitischen Kriege in fossile Energie, in Rüstungsgüter. Wenn man die Umweltabgaben so macht ansetzen würde, dass sie wirkungsvoll wären, dann wären sie quasi prohibitiv und dann würden sich die Reichen und die Besitzenden dagegen wehren und Leute, die nicht zu den Besitzenden gehören, die muss man versuchen mitzunehmen. Schlagendes Beispiel dafür ist, dass bei den CO2-Abgaben die richtig verschmutzenden Industrien immer ausgenommen werden. Ja? Also so die KMU, so mit dem Milieufaktor, die zahlen dann die Umweltzertifikate, aber das Aluminiumwerk oder das Stahlwerk oder die Betonindustrie, die werden davon ausgenommen, weil sonst heißt es dann, wir können die nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren und dann wandert das Ganze nach China. Und das wird überall so argumentiert. Ja? Also die Kleinen, die rupft man und die wirklich großen Verschmutzer, die lässt man weitermachen. Und man müsste diese Zementindustrie im Prinzip auch partiell stilllegen. Also all die großen Verschmutzer. Das ist ein politischer Kampf. Es ist nicht ein Kampf um die Instrumente, die hätte man. Aber wenn man sie richtig einsetzt, sind sie de facto eine Enteignung.
Ja, also ich komme da wieder zu meinen Alternativen. Man kann natürlich sagen, dass ist ein bisschen naiv, aber eine andere Gesellschaft muss auch konstruiert und kreiert werden. Und da mit meinem Beispiel der Low-Tech, das ist natürlich nicht die Lösung, wie das gesagt wurde, ist das politische Problem enorm. Aber man muss immerhin sagen, gleichzeitig ist eben schon einiges im Tun. Und das müsste man auch mehr sichtbar machen. Ne? Und die Leute können sich manchmal nicht vorstellen, wie kann man anders leben. Und wir sind so konditioniert auch von der Werbung zum Beispiel und von, wir haben schon die, wie sagt man das, l'imaginaire haben wir irgendwie schon, ist schon, wie sagt man, so verkleinert oder, ja, das, und das braucht eben auch Alternativen, müssen konstruiert werden und sie werden auch konstruiert. Es gibt überall gibt es verschiedene Ansätze für eine andere Lebensweise und auch die berühmte nicht-imperiale Lebensweise. Nicht? Die muss konstruiert werden und da gibt Low-Tech, macht eben schon vieles und es wird vieles gemacht, es wird auch vieles überlegt und diskutiert und man ist da nicht auf Null, aber das sollte eben verstärkt diskutiert werden, verstärkt gewürdigt werden und auch unterstützt werden. Und das gibt es in Frankreich wenig, aber immerhin, es gibt es. Und auf verschiedenem Niveau, auch in der Universität zum Beispiel, da wäre einiges zu machen und zu kreieren. Und wir können jetzt, das politische Problem ist enorm, aber wir können nicht sagen jetzt, ah gut, das ist zu groß für uns, da hören wir auf. Das für die Jungen ist es unmöglich. Und irgendetwas muss da geschehen. Und ich möchte das schon hervorheben, was da alles Alternatives schon gemacht wird. Und das, finde ich, muss unbedingt weitergehen und verstärkt werden.
Also du erwähnst ja in deinem Artikel ein oder zwei Beispiele. Du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, dass du dich selber engagierst im Rahmen von Repair-Cafés. Vielleicht könntest du ganz konkret eine oder zwei Bewegungen, wo eben nicht nur debattiert, sondern das auch gelebt oder versucht wird zu leben, beschreiben und vortragen, damit wir uns vorstellen können, wie diese Ansätze, wie diese Versuche möglich sind und was diese Nischen für eine Bedeutung haben und vielleicht in Zukunft haben könnten.
Ich habe das Beispiel genommen von dem Atelier Paysan. Ein Versuch, die Bauern der Agroindustrie zu entreißen, so mit einem ziemlich originellen Ansatz. Die machen selbst Agrarmaschinen unter anderem, und das ist eine ziemlich große Sache. Es geht darum, dass die Bauern nicht in diese Abhängigkeit kommen. Das ist ja ein ganz großes System, diese Agrarindustrie, und die Bauern haben da nicht mehr viel zu sagen. Die müssen das einfach exekutieren, was da gemacht wird, also mit immer größeren Maschinen, Pestiziden und so weiter. Und das ist eben ein Versuch, da draus zu kommen. Und es ist relativ erfolgreich. Und die haben da auch ein extrem interessantes Buch geschrieben, nach diesem, das heißt, das wurde kürzlich publiziert, das heißt, das möchte ich Ihnen empfehlen, Reprendre la terre aux machines. Das ist ein Manifest pour une autonomie paysanne et alimentaire. Das ist die praktische Arbeit, die gemacht wurde, aber mit vielen politischen Überlegungen und die extrem interessant sind. Das geht sehr weit. Das stellt auch die Frage des Freihandels, die eben auch die Landwirtschaft extrem unter Druck steckt und so weiter. Und Freihandel und auch das Bewusstsein der Bevölkerung, da wurden auch in diesem Rahmen zum Beispiel Schulungen angeboten und für eine gesunde Lebensweise. Und es wurde auch sogar ein Vorschlag gemacht für Sécurité sociale für die Nahrungsmittel, also mit der Idee dahinter, dass auch Leute mit sehr kleinen Einkommen sich auch eine bessere Ernährung leisten können. Also das ist einfach ein Beispiel, da wurde in der Praxis sehr viel realisiert, da wurde auch eine politische Überlegung darum gemacht. Ich habe auch schon im Fernsehen gesehen, dass jemand von dieser Atelier in wichtigen Diskussionen auftrat, also viel gesehen in Diskussionen, doch die kommen auch politisch in die Diskussion. Aber am Schluss muss man sagen, dass sehen wir das Beispiel auch der biologischen Landwirtschaft, es gibt einfach eine Nische. Da haben das gesagt, natürlich, sie haben die Auswahl, sie können das kaufen, also ist das gut, und es bleibt dann eine Nische und die Agroindustrie geht weiter, weil sie billiger produziert. Da ist eben eine der Grenzen, das ist ein Beispiel für die Grenze, da man ankommt. Nicht? Da wird ein anderes System wird erfunden, realisiert, funktioniert, ist interessant, aber es bleibt in der Nische, weil wir haben diese Marktwirtschaft und dieses wirtschaftliche System, das eben nicht in Frage gestellt wird. Aber ich glaube, man muss da weiterkommen und man muss das endlich öffentlich mal in Frage stellen und das diskutieren und sagen, warum kommen wir nicht weiter, warum ist diese Mauer ist immer da, und dass das die Leute nach und nach begreifen. Also das ist vielleicht ein bisschen idealistisch, aber ich würde schon nicht in diese Richtung gehen.
Also solche Bewegungen gibt es ja gerade auch im globalen Süden für die Ernährungssicherheit, für mehr Unabhängigkeit. Trotzdem, sie prallen immer wieder an die Mauern des Kapitalismus, des kapitalistischen Systems, das irgendwie eben Nischen zulässt, aber letztendlich die Hegemonie behält. Oder sehe ich das zu pessimistisch?
Ich denke, die
zur Frage, die kann man direkt an das anschließen, was die Christin gesagt hat. Und zwar, wenn man sich aus der marxistischen Theorie die Begriffe Gebrauchswert und Tauschwert wieder vergegenwärtigt. Also es gibt eine lange Tradition in der Ökonomie, was ist der Wert einer Sache, eines und die neoklassische, die herrschende Ökonomie, die hat da eine recht einfache Lösung gefunden. Die hat gesagt, das, was dafür am Markt gezahlt wird, das ist der Wert. Ja? Wir brauchen da nicht lange zu philosophieren. Wenn ein Zu 40.000 kostet, dann ist es das. Und wenn das für 2 Franken verkauft wird, dann ist das der Wert. Ja? Und das Bruttoinlandprodukt, das summiert all diese Werte. Ja? Alles, was am Markt gekauft wird, und schaut eben rein auf den Tauschwert und nicht auf den Gebrauchswert. Ja? Und ich will jetzt kein VWL-Seminar machen, aber wenn Sie jetzt mit dem Fahrrad nach Hause fahren, ja, und irgendeiner fährt Sie um, ja, zu tief ins Glas geschaut, und Sie landen im Spital, ja, dann steigt das Bruttoinlandprodukt, ja, durch die Arztrechnung und die Fahrradwerkstatt und wahrscheinlich auch noch die Autowerkstatt, die da die Beule wegmachen muss und das Blut entfernen, ja, um es ein bisschen krass auszudrücken. Also was da gemessen wird im BIP, das sind Dinge, die zu einem guten Leben beitragen können, aber auch Dinge, die nicht zum guten Leben beitragen können, die man lieber nicht hätte. Und das System, was wir jetzt haben, ist, dass wir eine gesellschaftliche Produktion haben. Es produziert niemand für sich alleine in der Werkstatt. Ja? Es baut alles auf Infrastruktur, auf Wissen, auf Ausbildung. Es ist also jetzt wieder mal marxistisch argumentiert, die Produktion ist vergesellschaftet, es ist kollektiv, aber die Entscheidungsgewalt darüber, was produziert wird, die hat eine kleine Minderheit. Ja? Und diese kleine Minderheit, die schaut eben auf den Tauschwert und nicht auf den Gebrauchswert. Das heißt, den Umschwung, den wir irgendwie hinkriegen müssten, ist, man muss dieser Minderheit diese Entscheidungsbefugnis entziehen und es muss kollektiv entschieden werden, was finden wir ist sinnvoll zu produzieren, weil es einen hohen Gebrauchswert hat. Aber das bedeutet de facto Enteignung, da müssen wir uns klar sein, das stellt die Systemfrage.
Also das ist jetzt eine wunderbare Überleitung zur Frage, eben, wie kommen wir von der Theorie in die Praxis? Und die klare Feststellung, du hast es vorhin schon erwähnt, es gibt durchaus Bereiche in unserer Gesellschaft, die noch wachsen müssten und dürften, die nämlich einen sehr hohen Gebrauchswert haben. Also Stichwort Pflege, Bildung und so weiter. Und verschiedene Artikel im Widerspruch verweisen zum Beispiel in diesem Zusammenhang auf die feministisch-materialistischen Ansätze, wie etwa die Subsistenztheorie. In ihrem Artikel im Widerspruch fasst die Soziologin Andrea Bayer deren Hauptaussage in Bezug auf Degrowth in einem Satz zusammen. Ich mache das jetzt etwas salopp. Sie schreibt, ein an der Versorgung der Menschen orientiertes Wirtschaften braucht kein Wachstum. In die gleiche Stoßrichtung weist das ebenfalls im Heft mehrfach zitierte Care-Manifesto von 2020, dass Care, also Pflege im weiteren Sinn, ich würde das eher in diesem Zusammenhang umfassender übersetzen, mit gegenseitiger Fürsorge, die AutorInnen sprechen auch von Interdependency einer Gesellschaft, also dass diese Care ins Zentrum des Wirtschaftens gestellt wird, anstelle der Steigerung des BIP. Was sagt ihr zu dieser Perspektive oder Möglichkeit, zu diesem Ansatz?
Ich kenne diese Care-Diskussion nicht gut. Ich möchte mich nicht zu sehr darüber auslassen. Aber ich glaube, was die Frage ist, was ist da in Care gemeint? Die Produktion von Gütern brauchen wir ja immer noch. Aber die können wir nicht umgehen. Also ich finde die Technik und die technischen Lösungen sind schon wichtig. Die Produktion ist wichtig, aber sie sollte nicht alles einnehmen und eben einen anderen Ansatz machen. Aber das geht eben, da kommt man wieder mit Tauschwert und dem anderen Wert, was Gebrauchswert. Das ist wieder diese Frage, was wird wie viel bewertet? Und da ich kann diesen Ansatz nur immer wieder die darauf kommen, wir müssen eine andere Lebensweise konstruieren. Und da hat eben diese ganze wirtschaftlichen Rechnungen, wie wir sie heute kennen, und die ganze Logik mit dem Profit, mit dem Rennen nach Profit, das geht eben nicht zusammen. Also ich kann da auch nicht viel mehr dazu sagen.
Vielleicht ergänzen.
Also es gibt wirklich Sektoren, die könnte man besser ausstatten, da könnte man anständigere Gehälter zahlen. Also sicher die ganze Care-Arbeit, das haben wir ja gesehen in der Pandemie, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Aber wir können natürlich nicht eine Gesellschaft uns vorstellen, wo alle nur noch damit beschäftigt sind, sich gegenseitig zu pflegen. Ja? Also es braucht schon Produktion von Gütern und Nahrungsmitteln und Gebrauchsgütern und Immobilien und Infrastruktur. Diese Care-Arbeit und diese kreativen Sachen, die können im Prinzip unbeschränkt wachsen. Aber wir müssen uns den Realitäten stellen, dass wir das, was an materieller Produktion gebraucht wird, dass wir in dem Maße, wie wir das nicht abkoppeln können vom Ressourcenverbrauch, wir produzieren heute mit weniger Ressourcenverbrauch die gleiche Menge an Gütern, aber das ist immer eine relative Abkopplung. Ja? Das heißt, wir produzieren mehr und pro produzierte Einheit verschmutzen wir weniger und richten weniger Schaden an. Aber weil wir so viel mehr produzieren, wächst der Schaden immer noch. Ja? Also wir brauchen ja für die Herausforderungen, die anstehen, brauchen wir eine totale Entkopplung. Ne? Und wenn das technisch nicht möglich ist, dann muss es eine Kombination sein von weiter so mit der relativen Entkopplung, technisch effizienter werden, weniger schmutzig produzieren, weniger schmutzige Güter produzieren und gleichzeitig da, wo es gar nicht anders geht, weniger. Ja. Die große Frage ist, wie erreicht man es und wie nimmt man einerseits die Leute mit, die davon produzieren, und wie überwindet man die Widerstände von den Leuten, denen man da Dinge aus der Hand nimmt, die sie gerne behalten möchten. Da meldet sich jemand, ich weiß nicht, ob...
Entscheidungsgewalt entkoppeln, indem wir die Wirtschaft demokratisch gestalten. Und zwar genau gleich, wie wir den Staat demokratisch gestalten, und zwar die Mitarbeiter. Ich meine überhaupt nicht die Kapitalgeber, die Investoren oder die Aktionärinnen, sondern ich meine die Mitarbeiter, dass wir staatlich entscheiden, dass wir die Demokratie, die aktuell von einem oligarchischen Prinzip geleitet wird, umwandeln in eine Demokratie. Weil unser Land und überhaupt unsere Gesellschaften sind dermaßen geprägt von der Wirtschaft. Unser aller Leben ist mega stark dadurch bestimmt. Unser Arbeitsleben, das Einkommen, unsere Arbeitsbedingungen, die Produktion, der Konsum, alles. Und wenn wir sagen, okay, so viele Leute, und Sie haben gesagt, es gibt eigentlich mega viele Leute, die wünschen sich was anderes, aber die Logik des Kapitals, die kommt gleich sofort wieder. Aber warum? Weil die Entscheidungen immer weiter durch die Investoren, die Besitzenden gefällt werden. Und ich finde, wir müssen das verändern. Wir müssen entscheiden, dass jede Firma nicht mehr von denen, die das Geld haben, dominiert und bestimmt wird, sondern von allen Mitarbeitenden gemeinsam. Und dann kann man immer noch sagen, die dürfen auch festlegen, wie die das genau machen wollen, aber sie müssen entscheiden, wer sind die Chefs. Sie müssen auch entscheiden, und sie müssen auch entscheiden, wer kriegt wie viel Lohn und die ganzen Arbeitsbedingungen. Es würde bedeuten, dass die Leute immer noch gesagt haben, wir müssen uns mehr auseinandersetzen, mehr miteinander sprechen, diskutieren. Das würde automatisch kommen, weil die Leute sind alle daran interessiert, einerseits trotzdem genügend Einkommen zu haben, ihre Jobs nicht zu gefährden und gute Arbeitsbedingungen zu haben und ausreichend Freizeit. Also ich finde, die Leute würden automatisch auch beginnen, sich mehr zu engagieren, und es wäre mal etwas ganz Neues. Und das Prinzip Demokratie, das wissen wir schon, dass es funktioniert im Gegensatz zum Kommunismus. Danke.
Danke für diesen spannenden Input, der mir jetzt gerade wieder ganz viele Fragen aufgeworfen hat. Aber es ist eine schöne Überleitung eigentlich zu meiner letzten Kernfrage eben genau, wie erreichen wir das, dass eben das reduziert wird, wo Reduktion dringend notwendig ist, auch wenn eben jene, die das Kapital haben, davon profitieren, dass vom weiteren Wachstum und auf das weitere Wachstum setzen. Mein Vertrauen in die Demokratie, in unsere Demokratie, ist nicht ganz so grenzenlos wie deine. Ich denke, auch unsere Demokratie funktioniert heute nach kapitalistischen Spielregeln, zumindest ein Stück weit. Deshalb noch einmal vielleicht die Frage auf dem Podium und dann würde ich dann gerne weiter ins Publikum aufmachen. Wäre das zum Beispiel ein Weg, eben die Demokratisierung der Wirtschaft, das würde das bedeuten, würden sich die Menschen wirklich so engagieren? Vergessen wir denn da nicht das Globale, den Blick aufs eben Globale, den großen Blick, den lauten Blick? Wir haben jetzt eigentlich immer nur von unserer Gesellschaft oder vor allem von hier, vom Norden gesprochen. Wenn wir von Degrowth sprechen oder von einer Postwachstumsgesellschaft, ich denke, da müssen wir wirklich einen globalen Ansatz denken und das sind die Menschen im Süden. Das wird oft argumentativ gesagt, für die braucht es weiterhin Wachstum, weil sie sind ja noch am unteren Ende der Einkommensskala. Dort gibt es noch vermehrt Armut als bei uns und so weiter. Auf der anderen Seite sagt gerade Andrea Bayer in ihrem Artikel sehr schön, dass unser Wachstum letztendlich im Süden, im globalen Süden, auch Armut schafft. Also ich denke, wenn wir diesen Shift andenken und anstreben, müssen wir global denken und können uns nicht auf unser Leben hier im Norden zurückziehen.
Ich möchte dazu auch etwas sagen, das ist ein großes Thema natürlich. Das eine Thema ist es der radikale Umsturz, das kennen wir ja schon lange, dass er alles möglich macht, offenbar. Daran glaube ich auch nicht sehr. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Das ist, was wir verbrauchen hier, ist eben problematisch. Und sagen wir zum Beispiel, man muss da an Rohstoffe denken. Einer der Kriterien, die ich angegeben habe für Low-Tech, war eben auch, Es erlaubt nirgends eine Ausbeutung. Und wenn wir die meisten Rohstoffe anschauen, die wir in unseren unsäglichen, sehr, sehr zahlreichen Produkten haben, die kommen sehr oft aus den Ländern des Südens. Wie die gewonnen werden, das sollten wir jetzt endlich mal wissen. In den meisten unseren Produkten liegt sehr viel Ausbeutung. Und das ist eben mit dem Verhältnis Nord-Süd. Und man kann das nicht unter den Tisch wischen. Ne? Das ist da auch das Problem mit Klimagerechtigkeit. Die Länder des Südens leiden schon am meisten unter der Klimaerhitzung. Und wir müssen diese Frage stellen. Und das ist, ein großes Problem in der Demokratie. Nicht? Wir können sagen, ja, wir brauchen das alles ungestelltes Gut, aber wir stellen die Frage nicht, wo kommen unsere Sachen her, das wurde ja schon lange sichtbar gemacht, aber es ist immer noch nicht in den Köpfen der Leute, habe ich das Gefühl. Also sie haben das T-Shirt für 12 Franken, das wissen wir, wie wurde es hergestellt. Wir haben unsere IT-Geräte, die wir ständig erneuern. Wo kommen die Rohstoffe her? Wie werden die gewonnen? Alles das sind unbequeme Fragen. Und wir können die nicht weiter immer unter den Tisch wischen. Und da habe ich eben auch Bedenken mit den demokratischen Lösungen manchmal. Das ist eine unangenehme Sache, weil das hinterfragt unsere ganze Konsumgesellschaft, wenn man das wirklich zu Ende denkt. Und das in Low-Tech wird es berücksichtigt, ja? Sie sagen, wir können nicht mehr mit diesen billigen Rohstoffen weiterfahren und die ständige verschwenden. Das geht nicht. Also diese Überlegungen gehen sehr weit, aber man sollte es wirklich nicht vergessen.
Jetzt sind so viele spannende Sachen angesprochen worden. Ich versuche mich relativ kurz zu halten. Also was da aus dem Publikum kam, dass Demokratie gilt,